Ja, nun unterhalte ich mich mit Jasper Nikolaisen, Autor von Romanen und auch Übersetzender, aber auch noch vieles andere vermutlich im Leben. Und vor kurzem ist ja der Roman Diebesgut von ihm erschienen im Querverlag. Vielleicht kannst du zu Beginn ein Stück daraus vorlesen, das wäre schön.
Ich lese sehr gerne ein Stück daraus vor, und zwar treffen wir da die Hauptfigur Stefan, der morgens erwacht ist in dem Haus, in das er gerade mühevoll eingezogen ist und dort eine Person trifft, die ihm Rätsel aufgibt, wie so vieles andere in Berlin. Und zwar beginnt es so. Es beginnt mit einem Hinfallen. Er stolpert, fällt hin. Und wir lesen hier, stöhnend wälzte er sich am Boden. Langsam fiel ihm alles von gestern wieder ein. Und jetzt auch noch so eine Slapstick-Einlage. Dieses schwule Leben, befand Stefan, war wirklich eine einzige große Enttäuschung. Ist das dein Koffer? Die Stimme gehörte eindeutig einem Kind. Stefan löste die Hände vom Gesicht und blinzelte. Zwei schmutzige, nackte Füße füllten sein Sichtfeld, die mit den Zehen wackelten. Ob das dein Koffer ist, hörst du schlecht? Stefan rappelte sich auf. Im Sitzen konnte er dem Kind geradewegs ins Gesicht schauen. Es blickte missmutig drein und zog eine ziemliche Flunsch, was aber auch an dem Lolli liegen konnte, an dem es konzentriert herumsaugte. Nein, ich höre sehr gut, Stefan schniefte. Er musterte seine Hand und bemerkte, dass Blut daran klebte. Gestern erst der Splitter, jetzt eine Platzwunde. Berlin tat weh. Ich höre nämlich manchmal schlecht, sagte das Kind. Es deponierte den Lolli im Mund und streckte Stefan die Hand hin. Tach, ich bin Emmy. Die Hand war klebrig vom Lolli und voll mit allerhand Flusen. Stefan, vom Aufwachsen in Hausen, seiner Heimatstadt her, mit einer für den Umgang mit Berliner Kindern unpraktikablen Höflichkeit geschlagen, fühlte sich trotzdem verpflichtet, sie zu schütteln. Stefan, sagte er. Das ist ja ein langweiliger Name. Emmy runzelte die Stirn. Ja, da kann ich ja nichts dafür, sagte Stefan. Er hatte seinen Namen insgeheim selbst immer etwas gewöhnlich gefunden und eine Weile sogar damit experimentiert, sich immerhin Stefan mit PH zu schreiben, was ihm aber schnell als eines künftigen Sparkassenangestellten unwürdig erschienen war. Eigentlich mochte er den Namen erst, seit sein Lover Noah ihn ein paar Mal erregt gestöhnt hatte. »Du kannst dir doch einfach einen neuen geben«, sagte Emmy. »Ich habe auch nicht immer Emmy geheißt.« »Geheißen«, verbesserte Stefan. »Was? Geheißen. Man sagt, ich habe nicht immer Emmy geheißen.« »Das weiß ich doch. Du hast es aber verkehrt gesagt.« »Was habe ich verkehrt gesagt?« »Geheißt. Es heißt geheißen. Willst du mich veräppeln?« »Nee, ich höre nur schlecht.« Emmy tippte sich mit dem Lolli ans Ohr. Der Lolli hinterließ einen Schneckenfleck an der Ohrmuschel, wo schon allerhand anderes klebte. Stefan wischte sich Blut und Lolli-Schleim an der Hose ab. Er merkte, dass er Hunger hatte. Irgendjemand, fiel ihm ein, musste das Frühstück hingestellt haben, sonst hätte er nicht drüber stolpern können. Emmy schmatzte laut und pustete sich an dem Lolli vorbei eine Haarfranse aus der Stirn. »Du blutest«, stellte sie fest. Wie zur Bestätigung fiel ein roter Tropfen auf Stefans Knie. »Ich weiß«, sagte er. »Okay«, sagte sie. Erneut pustete sie sich eine Franse aus der Stirn. »Hör mal, du hast ja eine total unmögliche Frisur«, entfuhr es Stefan. Das stimmte derart auffällig, dass nicht einmal die gute Hausener Erziehung diese Bemerkung unterdrücken konnte. Emmy deutete mit dem Lolli auf Stefan. »Bist du Friseurin?« »Friseur«, sagte Stefan automatisch. Emmys Gesicht hellte sich auf. »Super, dann kannst du mir ja einen Lesbenhaarschnitt machen«, strahlte sie. »Nee, ich fange bei der Sparkasse an«, korrigierte Stefan. »Als Friseur?«, fragte Emmy ungläubig. »Nein, ich meine nur, ich bin keine Friseurin. Was ist überhaupt ein Lesbenhaarschnitt?« »Mama sagt immer zu der Frau Rosell, die zum Kurs kommt, dass Frau Rosell einen Rabatt bekommt, wenn sie mir einen richtigen Lesbenhaarschnitt macht. Und Frau Rosell versucht das auch immer. Aber sie sagt, es geht einfach nicht, dass es hinten so lang ist und dann vorne so kurz, wie ich das will. Das ist nämlich ein Lesbenhaarschnitt. Und deshalb muss ich immer pusten.« Emmy pustete. »Aber den Rabatt kriegt Frau Rosell trotzdem. Mama braucht nämlich das Geld vom Kurs. und Friseure gibt es hier sowieso nicht mehr. Hier hat alles dicht gemacht, wegen der Gentrifizierung. Außer der Sparkasse und Mamas Kursen. Was sind denn das für Kurse? Stefan hatte das Gefühl, sich zwischen den vielen sich aufdrängenden Nachfragen für die unverfänglichste entscheiden zu müssen. Emmy nahm den Lutscher aus dem Mund und schielte zur Decke, als stünde dort etwas geschrieben, das sie jetzt sorgfältig ablas. Mama ist eine Praktizierende der Lachfleischmethode. Die Lachfleischmethode ist eine feministische Methode der Körperarbeit, der Atemübung und der achtsamen Selbstliebe. 1982 in Argentinien von Lemuel Lachfleisch erfunden, hat sie heute AnhängerInnen und Praktizierende in der ganzen Welt. Emmy schloss den Vortrag mit einem Nicken und sah Stefan an, als erwarte sie eine Belohnung. Ach was, sagte er. Na, vielleicht hat sie auch Anhänger außen. Emmy hatte nämlich bei dem Wort AnhängerInnen einen hörbaren Glottisschlag eingebaut. Hä? Anhänger außen wegen AnhängerInnen? Wie bitte? Ich höre doch so schlecht. Emmy tippte sich wieder mit dem Lolli ans Ohr. Stefan seufzte. Schon gut. Und das funktioniert, diese Methode? Klar funktioniert die. Es gibt zum Beispiel über 144 Druckpunkte am menschlichen Körper. Wenn man die kennt, dann kann man die drücken und dann passiert was. Was denn? Statt einer Antwort machte Emmy einen Schritt auf ihn zu und piekte ihm mit dem Lollistiel in den Bauch. Aua! Spinnst du? Das hat voll wehgetan. Zum Beispiel, sagte Emmy und steckte den Lolli wieder in den Mund, hört man dann auf zu bluten. Stefan tastete nach seiner Stirn. Als er die Hand zurückzog, war kein frisches Blut zu sehen. Das ist ja Zauberei, hör mal. Nee, das ist die Lachfleischmethode. Ja, soweit vielleicht erstmal.
Ja, das Ankommen in Berlin ist kein einfaches Unterfangen. Viele von den Zuhörenden sind ja vielleicht schon mal in irgendeiner Großstadt angekommen und haben das selber auch erlebt, dass jetzt dieser Stefan, einer der Hauptfiguren, den wir kennengelernt haben, der ein Diebesgut eben aus der Provinz nach Berlin zieht und er möchte eine Ausbildung in der Sparkasse da beginnen, folgt aber auch dem Mann seiner Träume, nämlich Noah, dahin und zieht dann in so ein merkwürdiges Haus, das schon zur Entmietung freigegeben ist, das haben wir jetzt auch schon kennengelernt, freundet sich mit den BewohnerInnen an und ja, seine Sehnsucht nach Sicherheit löst sich dann langsam auf, wegen der er auch vielleicht auch diese Sparkassenausbildung macht. Wie würdest du denn dieses Haus jetzt beschreiben, das wir jetzt schon so ein bisschen kennengelernt haben?
Ja, dieses Haus ist zum einen ja fast eine Ruine, so ein Altbau, wie der für Berlin typisch ist, aber schon seit vielen Jahren nicht mehr gepflegt und ziemlich runtergekommen. Und da wohnt so eine merkwürdige Ansammlung von Leuten, wie man die aus Berlin vielleicht auch kennt. Und diese Emmy ist nicht mal die merkwürdigste von denen. Und was aber ganz kennzeichnend ist für dieses Haus und seine Bewohner ist, dass die alle versuchen, das Beste draus zu machen und aus diesem Nicht-Ort oder aus diesem ja schon etwas am Verschwinden seienden Ort so eine Art Zuhause machen, wo für jeden noch irgendwie Platz geschaffen wird. Also so eine Utopie oder Heterotopie kann man vielleicht auch ein bisschen hochgestochen sagen. Also so ein Ort, wo ein bisschen andere Gesetze gelten, wo die Welt so im Kleinen ein bisschen schöner ist, wenn auch nicht unbedingt perfekt oder rosarot.
Ja, Stefan lernt dann auch ziemlich schnell die ganzen HausbewohnerInnen kennen und ja, das Faszinierende am Buch sind auch die vielen Spuren, denen man dann so folgen kann, dass zum Beispiel der schwule Wischnewski von ganz oben, den Stefan dann als nächstes kennenlernt und der Stefan Bücher von Samuel R. Delaney zu lesen gibt zum Beispiel und Jazzmusik hört. Dann ist auch die Geschichte der Brüder Sass, die eine Rolle spielt, berühmter Einbrecher aus dem Berlin der 1920er Jahre. Wer waren denn diese Brüder Sass und wie bist du auf die gestoßen, die dann im Roman auch so eine Rolle spielen eben?
Ja, die Gebrüder Sass sind zwei Bankräuber aus der Weimarer Republik, die damals Berühmtheit erlangt haben, weil die als unknackbar geltende, damals noch ganz neue, so Stahltresore im großen Stil aufbrechen konnten. Und die waren so etwas wie Volkshelden Ende der Weimarer Republik, weil die nämlich ganz dreist das ganze Geld oder einen guten Teil des Geldes auch verschenkt haben. Also sie sind wirklich durch die Straßen gezogen und haben dann so Geldbündel in die Briefkästen gesteckt und auch der Polizei und den Ordnungskräften so eine lange Nase gedreht haben. Es waren schon Verbrecher, muss man ganz klar klar sagen, aber eben welche, die sich so ein bisschen als Robin Hoods inszeniert haben. Und es ging so weit, dass da so Witze im Umlauf waren, ein paar Jahre später auch noch, die dann mit den Nazis und den Gebrüdern Sass zu tun hatten und die so ein bisschen gegeneinander ausgespielt haben. Die haben ein bisschen tragisches Ende genommen. Die sind nämlich geflüchtet vor den Ordnungskräften nach Skandinavien und wurden dann ausgeliefert an die Nazis und ja dann auch zu Tode gebracht. Und was ich ganz gerne aber noch zu den vielen Spuren sagen würde, das ist, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht und dass das auch eine gewisse Rolle in dem Buch spielt, weil vor allem der Herr Wischniewski, den Stefan ja auch einführt, so ein bisschen in die schwule Kulturwelt, in die abseitige Kunst, ein bisschen in die Vergangenheit, in so merkwürdige Musik und Literatur. Und es dient zum einen dazu, auch so ein Generationenverhältnis zu zeigen, was mir in dem Buch ganz wichtig war, also verschiedene queere Generationen, die manchmal so ihre Streitpunkte haben, aber auch so ihre Solidarität wiederentdecken können. Und natürlich auch, um den LeserInnen Freude zu machen. Wobei mir aber auch immer wichtig ist, dass das wirklich eine Einladung ist, ne? Dass man dieses Buch eben auch lesen kann und hoffentlich auch genießen kann, wenn man das jetzt alles genauso seltsam findet wie der Stefan und mit diesen Hinweisen gar nicht viel anfangen kann. Oder vielleicht sich dann aufgefordert fühlt, da mal nachzugucken und was Neues für sich zu entdecken. Also es hat auch sowas Spielerisches, was mir für das Buch ganz wichtig war.
Das Haus ist ja irgendwann in dem Besitz der Nachkommen der Brüder Sass geraten. Und da gibt es auch so eine Legende um eben diese Erlöse der Einbrüche aus den 20er Jahren, dass da so eine Art, dass die irgendwo vergraben sind. Das ist ja auch ein wirkliches Gerücht, oder? Hast du da auch was rausgefunden drüber, wo der Schatz nun wirklich, den die Einbrecher damals eingesackt haben, gelandet ist?
Nee, das ist wirklich so ein urbaner Mythos. Ich bin auch im Zuge der Romanrecherchen da erst ein bisschen tiefer eingetaucht. Es gibt wirklich so Gerüchte, dass die den im Grunewald vergraben haben sollen. Da sind schon regelrechte Expeditionen gestartet worden. Ich bin auch auf so Schatzsuchervereine gestoßen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Also die Websites sahen sehr altmodisch aus. Aber da haben sich Leute wirklich zu so Grüppchen zusammengetan und Berlin da durchkämmt. Nach den Schätzen, also gefunden worden sind die nicht. Man weiß nicht so genau, was sie am Ende damit gemacht haben. Aber es ist eine schöne Geschichte.
Ja, das Schöne an Liebesgut ist auch, dass man sich selber da so wieder drin findet. Das hatte ich schon kurz gesagt, dass man ja selber vielleicht mal in so eine Großstadt gekommen ist als Lesender. Und es ist auch so ein typischer junger Mann, kommt in Großstadtroman, der mich auch so ein bisschen an so Lieblingsromane erinnert hat. Adventures in the Skin Trade, Abenteuer in Sachen Haut von Dylan Thomas kann ich da empfehlen. Oder Sassy in der Metro, Sassy dans le Metro von Raymond Queneau. Oder auch Die Bewegung von Licht und Wasser von Samuel R. Delaney, den du selber ja auch übersetzt hast. Ganz zu schweigen von so Abenteuer oder Krimis, Jugendkrimis wie Drei Fragezeichen oder Hobbit oder sowas. Spielen für dich als Schreibenden so Lieblingslektüren beim Schreiben noch eine Rolle? Ich meine, es ist ja auch für den Lesenden dann attraktiv, halt so Sachen wiederzuerkennen.
Ja, für mich spielt das eine große Rolle. Also einmal, weil ich mich da ja in Beziehung setzen kann zu AutorInnen, die ich selber liebe. Ich bin dir übrigens ganz dankbar, dass du jetzt diese Beispiele genannt hast und nicht so die deutschen junger Mann kommt nach Berlin Geschichten. Da gibt es ja auch schlimme Beispiele, ist ja überhaupt keine ganz neue Geschichte, so junger Mann kommt nach Berlin und damit spielt das Buch natürlich auch ein bisschen, aber mir war es schon wichtig, das in eine andere Richtung zu ziehen, also der wird eben kein Student und taucht nicht so in die Künstlerkreise ab, der will sich ja regelrecht davon absetzen und eigentlich lieber nur in Ruhe seine Banklehre da beginnen. Aber diese zahlreichen Anspielungen, die haben auch noch eine etwas andere Ebene, nämlich auch wieder diese schwule Geschichte, queere Geschichte. Also da so ein bisschen reinzuziehen und so einen Hallraum zu finden zu anderen Büchern. Diesen Spuren kann man folgen oder auch nicht wieder. Aber auch so ein bisschen des Verwischens der Genregrenzen. Was auch so eine Art von Text-Queering dann darstellt. Also man ist sich ja über weite Teile des Buches gar nicht so sicher, ob das jetzt so ein Coming-of-Age-Roman ist oder ein Krimi oder so ein bisschen so Jugendkrimi, Marke Drei Fragezeichen, wie du angedeutet hast, oder so eine queere Selbstfindungsgeschichte oder Berlin-Geschichte. Ich wollte das alles so ein bisschen verwischen und durcheinander bringen, so dass es trotzdem noch Spaß macht. Und dazu gehört eben auch diese Bezugnahme auf so viele andere Bücher, ja, dass man merkt, ah, hier gibt es noch so einen doppelten und dreifachen Boden und da hinten winken noch so andere Stories. Ja, dass man in dieses Buch eben reinkommt, wie der Protagonist auch in so eine fremde Welt kommt und merkt, hier gibt es noch viel zu entdecken eigentlich.
Jetzt bist du selber, glaube ich, irgendwann mal nach Berlin gelangt, so um das Jahr 2000 rum zum Studieren. Hast du auch was von deiner eigenen Berlin-Erfahrung in dem Roman dann untergebracht? Es wird ja auch quasi so eine Art Typologie des in Berlin Ankommens da vor unserem ungläubigen, staunenden Auge aufgefächert.
Ja, ich bin selber nach Berlin gekommen, noch ganz knapp vor der Jahrtausendwende. Da war vieles schon durch, was heute noch so rumgereicht wird an Berlin-Mythologie, an den ganz wilden Jahren. Und ich bin gar nicht so verzaubert und total durchgeknallt angekommen wie der Stefan, sondern eine Gemeinsamkeit haben wir vielleicht doch. Ich wollte gerne was Vernünftiges erstmal so machen, studieren, ob das jetzt so vernünftig ist. Aber das kam mir gut vor damals. Und habe eher so ungläubig rechts und links gemerkt, dass da noch ganz viel verrücktes Zeug passiert. Und ich habe lange Zeit versucht, ein bisschen auf dem geraden Pfad zu bleiben und da so brav vor mich hin zu studieren. Und das ist, glaube ich, aber auch eine typische Berlin-Geschichte. Ne? Man denkt, hier ist alles so crazy und wild und dabei betrifft es gar nicht alle. Und viele kommen hierher und denken so, ach, ich lasse mich doch heute mal in Ruhe, ich ziehe nur durch. Ja, meistens klappt es dann nicht so richtig so, wie bei mir auch. Und die Typologie der queeren Menschen oder der seltsamen Menschen, ja, solche oder so ähnliche habe ich schon auch kennengelernt, von den Guten bis zu den Bösen. Ja, da fließt schon viel rein. Also die böse Chefin vom Stefan, die habe ich in 2 oder 3 Ausführungen schon kennengelernt. Und auch diese hilfreichen Figuren, da gibt es ältere Freunde, die sich gut mit Büchern auskennen oder so tolle Nachbarinnen, in die man so ein bisschen verschossen sein kann. Ja, da habe ich schon viel mitgenommen.
Am Ende hat es ja auch so einen politischen Hintergrund, dann das Thema Entmietung. Stefan zieht eben in dieses Haus, das entmietet werden soll. Das ist ja auch ein vielleicht ganz typisches Berlin-Thema. Ein Abenteuerroman zum Thema Entmietung sozusagen. Ist dir da gelungen? Siehst du da in Berlin auch eine positive Entwicklung, dass es inzwischen mehr Proteste gibt und auch Solidarität gegen solche Verdrängungsprozesse, wie sie im Buch auch geschildert werden? Oder ist das eher so ein Kampf gegen Windmühlen?
Ja, Abenteuerroman gegen Entmietung, das finde ich super. Das merke ich mir mal. Ich habe bisher mal ein bisschen Probleme gehabt, das auf eine Formel zu bringen. Aber das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, das ist ein Riesenproblem in Berlin. Und ich habe da ein bisschen Hoffnung, obwohl die Lage objektiv hoffnungslos ist. Aber ich beobachte doch, dass in den letzten Jahren das Bewusstsein dafür, dass das ein Problem ist, wesentlich größer geworden ist, einfach weil es gar nicht mehr anders geht. Also die Leute finden ja einfach keine bezahlbaren Wohnungen mehr oder ackern sich kaputt, nur um die Wohnung zu bezahlen. Und es hat hier ja einigermaßen erfolgreiche Proteste und Gegenbewegungen gegeben, also ne, Deutsche Wohnen enteignen ist nur eins von mehreren recht erfolgreichen Dingen, wo ich erfreulicherweise auch das Gefühl hatte, dass Solidarität wieder auf der Tagesordnung steht, nämlich in dem Sinn, dass sich ganz unterschiedliche Gruppierungen da zusammentun, weil sie entdecken, dass sie die gleichen Interessen haben und da ganz konkret in ihrer Lebenswelt was bewegen. Und ich glaube, wenn wir politisch was bewegen wollen, rund ums Wohnen, na, aber auch um viele andere Themen, dann geht es nur so. Also man muss entdecken, was uns alle, viele von uns betrifft und sich da wirklich im echten Leben treffen und aktiv werden. Das hat da ganz gut geklappt. Ich glaube, die Windmühlen drehen sich immer weiter und man muss weitermachen. Aber das hat mir wieder ein bisschen Hoffnung gegeben. Das war eine der für mich so erfolgreichsten linken Bewegungen in der letzten Jahre, ohne dass Berlin deshalb jetzt zum paradiesischen, bezahlbaren Ort geworden wäre. Aber es hat mal was funktioniert und das macht schon Mut.
Im Roman gibt es ja auch wunderbarerweise viel Musik und du schreibst auch für die Testcard auch so eine ganz interessante Musikzeitschrift, naja, Musikzeitschrift im erweiterten Sinne, und taucht auch ziemlich viel queere Subkulturgeschichte im Roman auf, da werden so Clubs aufgesucht oder eine Romanfigur heißt zum Beispiel Billie Childish, was auch an eine tatsächlich existierende Persönlichkeit, der auch Romane geschrieben hat übrigens, erinnert, oder man pilgert zum Grab von Nico, eben die damals mit Velvet Underground tätig war und in Berlin auf dem Friedhof liegt. Welche Rolle spielt denn Musik für dich im Roman? Das sind auch ziemlich viele Stellen dann, die nochmal auf Musik, Liedtexte und so referieren.
Ja, Musik spielt da eine Riesenrolle und zwar vor allem für das Generationenthema und das Überbrücken von Gegensätzen, das sich so durch den Roman zieht, weil Musik einmal so stark prägend, glaube ich, mit Generationen und so Subkulturerfahrungen verbunden ist. Also wenn man sich da auskennt, wenn man die richtigen Sachen zu Hause hat, wenn man die auf Kassetten aufgenommen gekriegt hat oder auf Playlists weitergereicht gekriegt hat, wenn man dazu getanzt hat zusammen, wenn man nur so einen Namen droppt, wie du das jetzt gerade gemacht hast, dann weiß man schon irgendwie, man steht so auf einer ähnlichen Seite oder auch auf verschiedenen. Ja, also der alte Herr Wischnewski ist ja ein großer Jazz-Fan auch, was dem Stefan so überhaupt nicht sagt. Aber so gegen Ende des Romans wird er zwar nicht zum Jazz-Fan, aber das hat doch so seine gute Berechtigung und führt da noch andere Leute mit zu denen. Also Musik spielt hier so die Rolle des Kommunikationsmittels, so des Raums, in dem man sich auch begegnen kann, auch wenn man sonst vielleicht nicht so eine gemeinsame Sprache hat. Und so ein Raum, wo, ja, ohne dass man viel reden muss, so Dinge vielleicht verständlicher werden und wo man zusammenfinden kann und plötzlich mit dem Körper, mit den Gefühlen auch begreifen kann, wie es anderen Leuten geht und wo die so herkommen. Ja. Deswegen spielt es einfach eine große Rolle auch in dem Buch.
Das ist auch ein sehr komischer Roman, weil eben auch so Konflikte zwischen Generationen und queeren Subkulturen oder schwulen, lesbischen und queeren Gemengelagen eben da auch so ausgefochten werden, was auch viel Spaß macht. Wie sind die Reaktionen so im Publikum, wenn du das vorliest, oder hast du schon jetzt Erfahrungen beim Vorlesen? Wie reagieren so Leute drauf, die sich diesen Subkulturen zugehörig fühlen?
Ja, bisher gut. Ich hatte mir da viel mehr Widerspruch erwartet, ehrlich gesagt. Also vielleicht sind die Leute auch nur zu höflich bei Lesungen oder die sind einfach zu klein, die Lesungen. Ja, ich fülle ja jetzt nicht die Stadien. Mir war das ein super wichtiges Thema, weil sich das so durch die letzten Jahre zieht. Es ist innerhalb der queeren Szenen so viele Verwerfungen gibt, also zwischen den selbsternannten Radikalfeministinnen und so TransrechtlerInnen gab es da große, auch öffentlich ausgetragene Debatten, die von mehreren Seiten dann unschön waren, oder zwischen älteren Schwulen und Jüngeren, ne, wie das so im Roman auch vorkommt. Und mein Wunsch wäre schon, so einen Streit auch auszutragen, also das gar nicht irgendwie glatt zu bügeln, weil ich glaube, dass es da auch um wichtige Dinge geht, die einen Streit oder eine schärfere Diskussion auch wert sind. Dass man aber trotz allem den solidarischen Moment noch findet, weil es ja in Berlin und überall sonst auch gegen andere Feinde, sage ich mal, ganz, ganz scharf geht, die sich um all diese subkulturellen Unterschiede überhaupt nicht scheren. Ja, und das ist ein großes Ding in dem Roman. Also trotz allem Trennenden und allem, worüber man sich vielleicht auch ärgert bei den anderen, das Gemeinsame zu finden und dann in eine Aktion zu gehen, die dafür sorgt, dass man diese Räume noch behält, wo man sich in Ruhe überhaupt mal streiten kann. Ja. Und ich hoffe, dass die Menschen das von der Lesung oder aus dem Buch auch mitnehmen, den Mut dazu und die Freude auch daran. Das ist ja auch, kann ja auch was Freudiges sein, wenn man sich auf eine sinnvolle Weise auseinandersetzt. Und bisher scheint es auch so zu sein.
Du selber hast auch schon viel Science-Fiction übersetzt, zum Beispiel Bücher von David Marusek oder Samuel R. Delaney. Und im Roman gibt es auch so einen kleinen Schwenk in Richtung Science-Fiction. Kannst du dir selber vorstellen, auch mal so einen ganzen Science-Fiction-Roman zu schreiben? Oder hast du gar schon einen geschrieben und ich weiß noch nichts davon?
Also ich würde liebend gern einen ganzen Science-Fiction-Roman schreiben. Das Problem scheint mir zu sein, dass erst in den letzten Jahren eigentlich die Science Fiction auch in Deutschland sich da geöffnet hat für so andere Themen, die mir auch wichtig wären. Also für die Queerness, aber vor allem auch für so ein bisschen andere Textformen, die jetzt so vom reinen Abenteuerromanen weggehen. Das ist im englischsprachigen Raum schon länger so, aber in Deutschland war das lange Zeit schwierig. Und da habe ich so auf Granit gebissen da mit meinen Versuchen, weil die, vor allem die Verlage, glaube ich, nicht so sehr die LeserInnen, aber die Verlage gar nicht so wussten, was die damit anfangen sollen. Ich habe einige Science-Fiction-Geschichten geschrieben für das schöne Magazin Queer Welten. Und da geht schon ein bisschen was in die Richtung. Und ich habe vor allem schon Fantasy-Erzählungen und auch einen Roman geschrieben. Das war sogar mein erster, der sich so ein bisschen mehr an, na, vielleicht nicht gerade an Jugendliche richtet, aber junge Erwachsene. Winter austreiben heißt er, den kann man auch noch kaufen. Und von daher, ja, wenn jemand offen wäre für meine Ideen und bereit ist, mir auch so ein bisschen Geld dafür zu bezahlen, würde ich das sehr gerne machen, weil das ein Genre ist, das mir einfach nahe liegt vom utopischen Raum her, ne? Weil man dann noch andere Dinge ausspinnen kann, die in unserer Welt noch nicht so gehen und die aber zeigen, wohin es gehen könnte oder wohin es auf gar keinen Fall gehen darf. Und dafür habe ich ein großes Faible.
Jetzt ist der Anlass dieses kleinen Gesprächs ja auch eine morgige Lesung. Du bist gerade auf einer kleinen Lesetour. Den Roman kann man natürlich im Querverlag bestellen, querverlag.de, wo er erschienen ist, aber eben auch in der Buchhandlung Trift zum Beispiel kaufen. Und das eben morgen die Lesung um 19 Uhr in der Nachbarschaft des Trifts in der Merseburger Straße 102 auf dem Hinterhof, 19 Uhr am morgigen Freitag. Hast du dann noch weitere Lesungen auf deiner Lesetour geplant?
Ja, also ich werde, und jetzt frag mich mal nach ganz genauem Termin, also ich werde im September in Kiel lesen, in der Hansa 48, was mich sehr freut, weil das ein toller Ort ist, der ja auch aus einem Wohnprojekt, aus einem besetzten Haus entstanden ist, auch wenn es dort jetzt sehr schick und ganz kulturell ausschaut. Aber ich bin in Kiel geboren, ich bin da viel zu selten, obwohl ich da noch Familie in der Gegend habe und freue mich riesig, da zu sein. Und es wird in Berlin auch im September eine schöne Veranstaltung geben, wo ich mit dem Verleger des Querverlags, mit Jim Baker und einigen anderen Personen über Solidarität spreche, auch aus dem Buch vorlese und wir so uns gegenseitig fragen, was heißt Solidarität heute für eine queere Szene, für queere Menschen und wo schließt es vielleicht an andere politische Kämpfe an und was hat es so mit der Kunst zu tun? Und darauf freue ich mich schon sehr und denke, das ist auch für alle, die hier heute zuhören, interessant.
Ja, dann nichts wieder hin. Und ich bedanke mich sehr bei Jasper Nikolaisen, wie gesagt, Autor des Romans Liebesgut, der gerade so Ende März erschienen ist im Querverlag und auch morgen da präsentiert wird in Leipzig.